Ich bin Annika unendlich dankbar, dass sie mir heute Morgen die Gelegenheit gegeben hat zum Auftakt einer neuen Karriere. Ich bin ihr aber vor allen Dingen dankbar, dass sie uns so richtig wach gemacht hat, besonders uns Männer. Meine Frau hat jetzt einmal ERF-Sendung geschaut und auf einmal rief sie, du musst unbedingt kommen. Ich denke, was ist da los? Und okay, ich bin dann gefolgt, wie ich das immer tue. Und dann kam ich und sagte, hier wird gerade davon gesprochen, wie lange Männer aufmerksam sein können. Oh, das ist gut. Aber dann war das sehr beschämend, wie lange wir Männer aufmerksam zuhören können. 6 bis 7 Minuten. Und ich habe gedacht, ihr werdet alle in der Lage, einer 40-minütigen Predigt zuzuhören und sie anschließend fast wortwörtlich wiederzugeben. Also die Frauen sind einwandfrei besser an der Stelle. Und was macht man damit, ja? Ich habe so gedacht, wenn ich demnächst mal meine Strichliste freigebe, die ich so während der Laufe der Jahre hier so während der Predigt auch geführt habe, schläft, zweite von links und so weiter, und die dem Nachfolger übergebe, das gibt eine heiße Geschichte. Ihr glaubt gar nicht, was man von vorne alle hier mitbekommt. Steht alles in den Memoiren. Die evangelische Christenheit hat eine gute Angewohnheit, sich so für jedes Jahr ein Motto zu geben, so eine sogenannte Losung, so eine Parole, die man so durchs ganze Jahr hat und immer wieder mal aufruft. Und wenn ich so zurückdenke in die letzten Jahre, was hatten wir für herrliche Losungen? Letztes Jahr, Jesus Christus spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder ein Jahr davor, wer weiß es noch? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern sei so kräftig, dass du das Böse mit Gutem besiegst. Ha, richtige Herausforderung. Und davor, Jesus Christus spricht, euer Herz erschrecke nicht, sondern glaube an Gott und glaube an mich, herrliches Motto. Und für dieses Jahr, worüber ich natürlich heute Morgen predige, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 15 Sekunden persönliche Stille und 3/4 Minute Gespräch mit dem Nachbarn. Was empfindest du bei diesem Wort? Jetzt dürft ihr reden.
Auch Männer dürfen reden.
Okay, das mag reichen. Ich habe solche Sequenzen noch 10 Mal heute vorgesehen, damit alle wach bleiben. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Sollen wir ein anderes Wort nehmen für nächstes Jahr, für dieses Jahr? Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Erstens, eine ernüchternde Erkenntnis. Wir haben hier alle miteinander keine bleibende Stadt. Damit mich niemand falsch versteht, ich bin nicht des Lebens überdrüssig, sondern ich finde das Leben unwahrscheinlich spannend, absolut schön. Und ich finde das Leben wirklich wie ein Abenteuer. Ob man 20 ist, oder jetzt 65, immer wieder neue Herausforderungen, die einen fordern, und das ist gut. Ein spannendes Leben, ich lebe gerne und absolut gerne. Deshalb wollte ich euch diese Jahreslosung in der Form, wie ihr sie jetzt seht, nicht unbedingt zumuten. Das ist so ein Baumhaus. 50 verschiedene Bretter, die sind zusammengenagelt. Und dann gibt es ein Baumhaus. Ich glaube, für Junge, für Teenagers oder ja, noch eins darunter, Jungschar, ist das natürlich super. Ein Baumhaus. Also dann habe ich gedacht, ich will doch die Leute nicht so in den letzten Monaten noch ärgern und will ihm das zumuten. 365 Tage, dieses Foto vor Augen. Abbruch. Ein richtiger Windstoß, alles ist vorbei. Und ich habe dann doch das andere Motiv gewählt für euch, was ihr auch nachher bekommt. So, das ist schon etwas anders, ja. Bisschen angenehm. Da sucht sich irgendwie etwas seine Bahn durch vieles hindurch. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Schönes Bild. Und dann kamen zwei Nachrichten. Die eine von unserem Kreisvorsteher, 52 Jahre, mitten aus dem Leben, von jetzt auf gleich rausgerissen. Am Freitag haben wir ihn beerdigt in Mannheim. 4 Kinder. Die Witwe sagte mir, weißt du, diese Situation, sie drückte sich so richtig plastisch ehrlich aus, die ist richtig doof. Richtig doof. Jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, richtig doof. Und dann kam die Nachricht vom Tode eines 13-Jährigen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. So konkret hätte ich es mir nicht gerne gewünscht. Und so massiv. Schmerzlich, wenn auch das Liebste und das Wertvollste nicht bleibt. Das Schönste nicht bleibt. Und da sind wir wieder bei den Zeichen der Vergänglichkeit. Eigentlich weiß das doch jeder. Unsere Zeit auf Erden ist begrenzt. Ich lese jeden Tag die Todesnachrichten. Das interessiert mich, wie Leute damit umgehen. Immer wieder plötzlich und unerwartet. Plötzlich schon. Unerwartet eigentlich nicht. Wir wissen nicht, ob wir uns nächste Woche wiedersehen hier. Unsere Zeit auf Erden ist begrenzt. Und ganz besonders jungen Menschen kommt das ja so vor. Steht alles offen. Aber mit den Jahren ändert das sich. Da lebt man Krankheiten an sich oder an anderen. Da greifen Schicksalsschläge und der Tod lieber Menschen links und rechts. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das sind die Zeichen der Vergänglichkeit. Und wir erleben Unsicherheit. Unsicherheit in Bezug auf Gesundheit. Auf Beziehungen, auf Entwicklung der Kinder oder in der Finanzwelt und auch in der Arbeitswelt. Und wir merken, unsere Welt ist unsicher. Alles ist auf Abbruch konzipiert. Christen sind nüchterne Leute, die können so nüchtern denken, ohne depressiv zu werden. Und uns wird bewusst, das Leben ist endlich und wir können es nicht festhalten. Es ist eine begrenzte Zeit, die uns zur Verfügung steht. Anders ausgedrückt mit dem Schreiber des Hebräerbriefes, wir haben hier keine bleibende Stätte. Und andererseits ist es interessant, an Kleinigkeiten festzustellen, wir wollen so gerne, dass etwas bleibt. So streben wir danach, uns abzusichern, etwas ganz sicher anzulegen, festzuhalten. Wir wollen unser Leben gegen viele Eventualitäten absichern. Das ist gewiss auch irgendwo richtig. Aber bewahren können wir es nicht. Die Sanduhr läuft. Und spiegelt sich nicht auch in dem Streben nach bleibenden etwas in den Fotoalben wieder? Die Zeit ist zwar vorbei, aber man möchte ein Stück weit etwas von dieser Zeit festhalten. Das wehrt vor dem Vergessen und das ist auch gut so, denn das kann einen ja auch dankbar machen für das, was gewesen ist. Oder bei manchen, man sagt ja oft auch bei denen, die älter werden, dass sie sich so schlecht von etwas trennen können. Und dass da so etwas wie so ein Sammelgeist kommt, so etwas festhalten wollen. Festhalten wollen. Und wir fragen, woher kommt dieses Streben? Diese Sehnsucht nach Bleibendem? Und ich glaube, dass der weise König Salomo recht hat, wenn er sagt, Gott hat Ewigkeit in ein menschliches Herz hineingepflanzt. Ewigkeit. In jedem menschlichen Herzen ist die Ahnung, dass es etwas Bleibendes, etwas Unvergängliches, etwas Ewiges, so etwas wie eine ewige Heimat geben müsste. Und diese Ahnung ist auch dann noch ansatzweise da, wenn man sich wütend gegen Gott im Atheismus wehrt. Unser Herz ist auf Ewigkeit programmiert. Die Älteren von uns kennen die Liedstrophe der Fürstin Eleonore von Reuss, sie sagt, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß, fantastisch, ich gehöre nicht zu den Menschen, die die Welt madig machen. Ich lebe gerne und gebe Gas. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß, faszinierend. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los, mich weit von der Erde los. Da ist etwas, was nicht befriedigt werden kann, durch Erfolg und durch Glück. Und der Mensch ist nach vorne offen. Und der Mensch sucht nach Neuem. Und er sucht letztlich nach Bleibenden, nach Verlässlichen, nach Endgültigen. Wir haben hier keine bleibende Stätte. Das sagt uns die Jahreslosung. Und prüf doch mal, was diese Jahreslosung mit dir macht, ob sie dich ärgert oder ob sie dir vielleicht Gedankenanstöße gibt, dein Leben ganz neu zu hinterfragen und richtig zu justieren. Wir haben hier keine bleibende Stadt. In einigen Übersetzungen heißt es, es gibt für uns kein wirkliches Zuhause oder da fehlt etwas, wo wir immer heimisch sind. Da fehlt etwas. Und das ist schmerzlich und das könnte depressiv machen und uns die Lebenskraft nehmen. Aber dieses Wort könnte uns auch einen wertvollen Dienst erweisen, einen wertvollen Dienst. Und ich wurde erinnert an ein Wort, was immer wieder auf Beerdigungen gewählt wird, aus Psalm 90. Da heißt es, Herr, lehre uns zur Kenntnis nehmen oder lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Warum? Dass wir traurig werden? Nein. Sondern, bitte, auf dass wir ein weises Herz gewinnen. Darauf kommt es an. Ein weises Herz gewinnen. Auf dass wir klug werden, heißt es in einer anderen Übersetzung. Deshalb auch die Jahreslosung 365, damit wir zu den klugen Leuten gehören. Dass wir weise durchs Leben marschieren, ein weises Herz gewinnen. Vor allem, weil das ja nicht alles ist, Sterben und Vergänglichkeit, sondern zweitens, überraschende Perspektive. Wir gehen auf eine zukünftige Stadt zu. Glaubende Menschen haben eine gewaltige Perspektive. Eine gewaltige Perspektive. Sie haben ein Ziel, was weit über das hinausgeht, was sie zurzeit erleben und genießen. Es gibt noch eine andere Stadt. Es gibt eine wahre Heimat und die ist bereits gebaut. die ist fertig. Die ist bezugsfertig. Ihr Lieben, und ich möchte euch bitten, dass ihr zu Hause mal Offenbarung 21 und 22 lest. Da heißt es, da wird in Bildern beschrieben, in menschlichen Bildern, dass wir wenigstens eine Ahnung bekommen von dieser geheimnisvollen neuen Stadt. Da heißt es, und der Engel zeigte mir, Johannes, in einer Vision die heilige neue Stadt. Sie wird Jerusalem genannt, die von Gott erbaut ist und die aus der himmlischen Werkstatt kommt, von Gott selber. Sie strahlte die Herrlichkeit Gottes aus. Ihr Licht war gleich dem edelsten Stein wie ein kristallklarer Jaspis. Die 12 Grundsteine der Mauer werden verglichen mit verschiedenen Edelsteinen. Und dann wird die Schönheit und die Reinheit und der Reichtum dieser neuen Stadt beschrieben. Lest das mal. Es geht um das wiederhergestellte Paradies. Um das wiederhergestellte Paradies. Und dann heißt es, es wird keine Nacht mehr sein. Und Nacht steht für all das Dunkle, für das nach unten ziehende, für das Kaputtmachende, für das Böse. Es wird keine Nacht mehr sein. Gott wird alles hell erleuchten. Und die Natur wird erlöst sein. Und die Tierwelt wird befreit sein. Und die Völker werden in Harmonie miteinander leben, sodass die Schwerter zu Pflugscharen, zu etwas Positivem umgebaut werden. Und mittendrin wohnt der lebendige Gott. Mittendrin. Und er wird alle Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod mehr geben. Es wird keine Traurigkeit mehr geben und keine Quälerei. Und alles wird gut sein. Weil das Alte vorbei ist und Neues ist geworden. Nicht, dass der Mensch das geschafft hätte. Der Mensch schafft es nicht. Das kommt von Gott. Ein herrliches, großartiges, unbeschreibliches Ziel. Eine Heimat und unser Zuhause. Unser Zuhause, wo wir für ewig beheimatet sind. Es ist schlimm, keine Heimat zu haben, heimatlos zu sein, heimatlos auch über diese Erde zu stolpern, keine Geborgenheit zu haben, keinen Halt, keine Stärke in einem Punkt außerhalb von uns selbst. In dem Christus. Und dieser Jesus sagt einmal, als er sich von den Jüngern verabschiedet, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt hin. Ich gehe jetzt hin, um euch die Wohnung bezugsfertig zu machen. Und dann werde ich euch holen, damit ihr seid, wo ich seid. Wo ich bin. Darf ich es ganz persönlich sagen? Jesus hat in dieser zukünftigen neuen Stadt eine Wohnung für dich vorbereitet. Aber darf ich dich auch fragen, ob du sie bezogen hast? Dazu möchte er dein volles Ja haben und deine ganze Hingabe. Ja, ich will. Schau, und dann passiert etwas. Was der Apostel einmal so ausdrückt im 2. Korintherbrief, was kein Auge jemals gehört und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Und der Heilige Geist schenkt dir die Gewissheit, da bin ich dabei. Und das gehört mir durch meinen Christus auch. Und deshalb gilt für Christen, im 2. Korintherbrief, wir sehen deshalb nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare letztlich. Denn was wir jetzt sehen, bleibt nur kurz bestehen. Das Unsichtbare aber bleibt ewig. Das heißt, Christen haben einen Zielblick. Sie sehen etwas, sie sehen schon etwas, was andere nicht sehen können und was den meisten lächerlich und unrealistisch ein Sankt-Nimmerleins-Tag ist. Das sehen Christen und sind absolut gewiss.
absolut gewiss, weil der Heilige Geist sie gewiss macht. Sie haben einen Blick von Gott geschenkt bekommen, einen Durchblick. Sie blicken durch den Horizont, durch das Vordergründige, durch das Sichtbare, durch das Grandiose, durch das Schöne hindurch, auf das Unsichtbare, aber ganz Reale und Wirkliche. Abraham, Isaak und Jakob bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremdlinge sind auf dieser Welt. Und dann heißt es Hebräer 11, ich habe mir das nochmal richtig durchgelesen. Sie hielten sich an den Gott, den sie nicht sehen konnten, als würden sie ihn sehen. Sie rechneten mit dem Gott, den sie nicht sehen konnten, ganz real, weil er real ist. Und sie lebten auf das verheißene Ziel zu, das Gott ihnen versprochen hatte. Und es hatte unwahrscheinliche Folgen für ihr Leben auf dieser Zeit. Das hat sie stark gemacht. In Schwierigkeiten, denen sie auch ausgesetzt waren, wirklich standzuhalten. Lest mal Hebräer 11, wie diese Perspektive ihr Leben beflügelt hat. Keine Weltflucht, eine Kraft. Das ist grandios. Diese Hoffnung im Herzen haben, auf sie ausgerichtet sein, ganz real damit rechnen. Dazu lädt die Jahreslosung ein. Für mich ist sie eine Einladung. Eine Einladung, dass wir sehr realistisch, zukunftsorientiert leben, zielorientiert leben. Ein Lied, mir fällt immer wieder auf, wie alte Liederdichter Dinge sehr markant formuliert haben. Terstegen, ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht von dieser Welt. Dass ich mein Herz daran gewöhne. Nicht nur an der Bundesliga-Tabelle und vieles andere mehr, sondern dass ich mein Herz und mein Denken auf die Ewigkeit richtet. Wir dürfen uns freuen auf die neue Stadt Gottes in Vollkommenheit. Noch leben wir in einer sehr unheilen Welt. Und ich habe den Eindruck, dass wir Christen, jedenfalls geht es mir so, mehr vielleicht noch an den unheilen Zuständen in dieser Welt leiden als andere. Aber Jesus wirkt durch seinen Heiligen Geist in uns und schenkt uns schon heute eine neue Lebensqualität. Und je mehr du den Heiligen Geist in deinem Leben zum Zuge kommen lässt und wirken lässt, dass er dich verändern kann, umso stärker und realer wird die Hoffnung, die Christus für uns im Himmel bereitet. Da gibt es einen Zusammenhang. Wer hier als Christ Larifari lebt, entschuldigt, dass ich das mal so offen sage, dem wird auch die Zukunftsperspektive ganz blass sein. Und die wird nicht gefüllt sein, da wird der Himmel leer bleiben, nicht erstrebenswert sein, keine Kräfte freisetzen. Deshalb lass die Kraft Gottes durch sein Wort und seinen Geist in deinem Leben wirklich wirken. Und dieses Neue, was wir erleben und genießen, das erhält und beflügelt die Hoffnung in uns, lässt sie wachsen. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Ein anspornender Zielblick. Leben auf der Durchreise. Kraftvoll. Wir sind also Gäste, wir sind also Wanderer auf ein Ziel. Wanderer. Ich habe in Bayern sehr oft Wanderungen gemacht. Und dann war das sehr wichtig, vor allen Dingen, wenn es hochging, dass man möglichst nicht nur drei Rucksäcke da hinten drauf schnappte, hatte, sondern dass man leichtes Gepäck hatte. Christen brauchen auch so etwas wie leichtes Gepäck auf der Durchreise. Wie das konkret aussieht, Paulus schreibt mal im Korintherbrief, die Zeit ist kurz. Darum sollen die, die verheiratet sind, innerlich so frei sein, als wären sie unverheiratet. Wer traurig ist, der lasse sich nicht von seiner Traurigkeit gefangen nehmen. Und wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten könntet. und geht mit der Welt so um, dass ihr nicht daran aufgeht und untergeht. Denn die gegenwärtige Welt wird vergehen. Das meint er damit. Das heißt, dass wir all das Genannte nicht als das Letzte und Höchste und Eigentliche ansehen und unser ganzes Streben in diese Richtung geht, sondern dass wir wissen, alles, was wir haben, das ist eine Leihgabe für eine gewisse Zeit. Dankbar sein, sich daran freuen, genießen und doch wissen, über allem steht dieser einzigartige Herr. Leben mit leichtem Gepäck, was heißt es? Lasst mich mal beschreiben. Das heißt, auch frei werden von diesem unwahrscheinlichen Zwang und Druck, dem wir auch ausgesetzt sind. Alles mitnehmen zu müssen, was in dieser Welt angeboten wird. Egal um welchen Preis. Das heißt, auch frei von dem Zwang, den üblichen Lebensstil mitmachen zu müssen, um anerkannt zu sein. Das vergeht auch. Das heißt, frei von der Angst vor dem Tod, weil ich weiß, dass das Beste noch kommt. Glaubst du das, dass das Beste noch kommt? Frei von dem Druck, das Leben als Countdown anzusehen, gegen den man anrennen und vor allem Angst haben muss, weil jeder vergehende Tag das Leben verkürzt. Wir haben ein höheres Ziel. Wir haben ein höheres Ziel, oder? Nicht nur gut in die Rente kommen. Nicht nur gesund über die Rente kommen. Alles wunderbar. Gönne ich jedem und erhoffe ich auch. Aber wir haben ein höheres Ziel. Ein höheres Ziel. Und diese Ausrichtung gibt uns Kraft zum Durchhalten. Auch das unerklärlich Bleibende auf dieser Welt auszuhalten, bis Gott es eines Tages erklären wird. Das heißt, auch das Kreuz des Christus zu tragen. Und hier ist der Kontext im Hebräerbrief. Die Christen mussten arg durch, die kriegten Feuer von allen Seiten. Und einige trauten sich nicht mehr in den Gottesdienst, weil sie wussten, das wird für mich gefährlich, wenn ich gesehen werde, dass ich zu diesen Christenleuten gehöre. Genau da hinein schreibt der Apostel ermutigend: Freunde, wir haben eine andere Stadt, eine zukünftige. Das bewahrt vor Verzweiflung, wenn wir auch Irdisches loslassen müssen. Ihr Lieben, lasst mich das mal sagen. Warum nicht mal beim Erben wirklich sagen, ich verzichte darauf? Das ist es doch nicht. Und wenn ungerecht da gemessen wird mit zweierlei Maß und vieles andere mehr, so gut wir manches gebrauchen können, dazu gehöre ich auch. Aber Freunde, da werde ich mich doch nie festbeißen. Und da wird nie jemand mit mir Streit kriegen. Das habe ich mit meiner Frau zusammen ausgemacht. Weil ich ein höheres Ziel habe, nicht ein hohes Bankkonto, um den Kindern jede Menge zu hinterlassen. Sie sollen selber arbeiten. Bis sie die Millionen voll haben wie ich. Ja. Ihr lieben Freunde, das heißt es. Genau das heißt es an der Stelle. Das ragt ganz in unsere Alltagsgestaltung rein. Auch dort, wo wir aufgeben müssen, loslassen müssen, was uns lieb und teuer ist. Auch lösen von manchem Irdischen. Darf ich das ganz persönlich sagen? Das heißt doch für mich jetzt auch, ich gebe ganz bewusst mein Dienstamt ab in 3 Monaten. Ganz bewusst. Es gehört mit zum Leben. Das ist eine herrliche Durchgangsstrecke, eine tolle Zeit, die dann beendet wird. Aber es gibt noch was Größeres. Und ich möchte die Zeit auch so nutzen, dass mein Herz sich noch mehr an die Ewigkeit gewöhne. Und das heißt, dass ich mein Leben ordne, viele auch praktische Dinge, Finanzen ordne, mit meiner Frau bespreche und so weiter. Christen können das. Sie haben einen Zielblick. Und so wirklich eine Etappe beende, loslassen können. auch Bücher loslassen können, das fällt mir sehr schwer. Die Bücher. Aber ich habe jetzt da schon mal begonnen mit. Das ist so wichtig. Und ich möchte da dranbleiben. Ich möchte da dranbleiben. Und dabei immer nach vorne schauen, das Schönste kommt noch. Das Bleibende wartet. Und darauf gehe ich zu, darauf gehst du zu. Jeden Tag. Es heißt hier, wir suchen die zukünftige Stadt. Suchen heißt auch, ich beschäftige mich damit. Ich beschäftige mich damit. Ich strecke mich aus. Ich richte mich aus. Es gibt einen guten und nüchternen Weg, im Glauben gut und zielgerichtet unterwegs zu sein. Das ist das Hören auf das Wort Gottes. Ihr Lieben, und ich habe oft den Verdacht, dass so viel Kraftlosigkeit heute da ist, dass das unter anderem daran liegt, dass man den Zielblick nicht mehr hat und dass der Himmel nicht mehr erstrebenswert ist, dass der Himmel nicht mehr gefüllt ist mit Herrlichkeit Gottes, an der ich unter allen Umständen nicht vorbeigehen möchte. Wenn der Himmel weit weg ist und leer ist, darf ich das mal so sagen, dann wird es mein Leben nicht herausreißen und wird mich auch nicht zum Überwinden hier und da bringen, wirklich zum Überwinden, weil da eine Kraft drin steckt. Diese Jahreslosung ernüchtert uns einerseits und andererseits füllt sie uns mit einer spannungsvollen Erwartung. Was ich schön finde, wir sind Durchreisende, aber wir reisen nicht allein. Wir reisen in Gemeinschaft. Gott hat uns Brüder und Schwestern an die Seite geschenkt. Ich habe gelesen, in einem alten Fürbittgebet, anlässlich zur Trauung, heißt es: Hilf, dass beide darauf bedacht sein mögen, dass eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Freunde, wie flach ist doch so manches, wie romantisch auf der einen Seite. Aber das Ziel, es muss doch ein höheres Ziel geben als das wahrhaftig lohnende Ziel. Ich will dich glücklich machen. Ich möchte dir ein guter Kamerad sein und möchte dich begleiten, damit wir beide ans Ziel kommen, nicht die Rente, sondern den Himmel. Und das gilt ja nicht nur für Ehepaare, das gilt auch, glaube ich, für uns als Gemeinde. Und genau darüber spricht der Hebräerbrief, der Kontext dieser Losung. Wir sollen, so heißt es, aufeinander Acht haben, damit niemand zurückbleibt. Zurückbleibt heißt Anschluss verlieren, unterwegs verloren gehen. Freunde, ich muss ja ab und zu mal drüber nachdenken, in 3 Monaten, was mich bewegt ist, sehr oft in stillen Stunden, ob ich jeden Wiedersehen der Ewigkeit, dem ich auch hier durch die Verkündigung des Evangeliums in aller Schwachheit gedient habe. Und ob wir eine solche Gemeinschaft sind, wo wir aufeinander Acht haben, dass keiner den Anschluss verliert, dass keiner auf einmal im Hauskreis nicht mehr da ist und dann geht keiner ihm nach, dann hat keiner den Mut mal zu sagen, Bruder, wie sieht's eigentlich bei dir mit Jesus aus? Kommst du noch voran? Dass wir einander stärken und schützen. Die, die weiche Knie haben, so heißt es dort wörtlich. Dass wir sie stärken. Und dass wir einander helfen, auf dem rechten Kurs zu bleiben. Ihr Lieben, es ist toll, dass wir miteinander feiern. Und ich bin ja, glaube ich, der Letzte, der nicht gerne feiert. Aber was ich von Herzen wünsche, ist, dass wir darüber die Erstaufgabe nicht vergessen. Und die Erstaufgabe ist nicht, dass wir gemeinsam Kotelett essen, sondern die Erstaufgabe ist, dass wir Begleiter sind auf dem Weg zur Ewigkeit. Und dass wir da einander sehen, uns einen Blick für den Bruder und die Schwester schenken lassen. und ihnen dann dienen mit den Möglichkeiten, die Gott in uns gelegt hat. Das ist. Prüf mal, ob das auch bei dir oben ansteht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich nähere mich dem Ende. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eine der schlimmsten Aufgaben oder Herausforderungen für mich, wenn ich immer bei so Hochzeiten und so in so Bücher schreiben muss. Oder ich bin irgendwie zu Gast und dann muss ich ins Gästebuch schreiben. Kann ich fast ein paar Nächte nicht schlafen. Mensch, was schreibst du da rein? Da guckst du, was haben die geschrieben? Na ja, gut, auch gut, aber du bist ja Pastor, musst auch noch ein bisschen was anderes schreiben. Ich habe gedacht, dem Konflikt gehe ich jetzt aus dem Weg und da habe ich mir eine Liste angelegt und habe eine ganze Menge tolle Worte so reingeschrieben, sodass ich gewiss bei jedem so 10-mal zu Besuch kommen kann und reinschreiben kann. Aber ein Wort gefällt mir ganz besonders von Romano Guardini. Das heißt, das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem anderen Rast gebe auf dem Weg zum ewigen Nachhause. Das Wort hat mich gepackt. Rast geben auf dem ewigen, auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Rast geben in vielen Begegnungen, Gesprächen, das muss nicht was Gewaltiges sein. Aber das lasst uns mal mitnehmen. Dass der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem anderen Rast gebe auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Ich schließe. Ein Tourist machte Station in einem Kloster. Und er wurde sehr herzlich aufgenommen und freundlich empfangen. Einer der Mönche führte ihn durch die ganzen Kloster und zeigte ihm zum Schluss auch die einzelnen Mönchszellen. Eine davon sollte dem Gast als Schlafquartier dienen. Und alle waren spartanisch eingerichtet. Ein Bett, ein Stuhl, mehr nicht. Der Tourist sollte nun wählen, in welcher er die Nacht verbringen sollte. Er betrachtete die Zellen und fragte dann ratlos, ja und wo sind all die Möbel? Wo sind denn Ihre, entgegnete der Mönch. Verwirrt antwortete der Gast, ich bin ja nur auf der Durchreise. Da lächelte der Mönch und antwortete, wir auch. Amen.